Schönen Nachmittag, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wenn Sie das live hören, dann wissen Sie, dass heute der 13. März 2023 ist und dass es 15 Uhr nachmittags ist. Ich freue mich sehr, Ihnen Herrn Professor Dr. Sebastian Goller vorstellen zu dürfen. Herr Goller ist zu diesem Termin heute gekommen, nachdem er Rechtswissenschaften in München und Münster und Santiago de Chile studiert hat. 2015 an der Humboldt-Universität Berlin zu einem Thema, das schon Datenschutzbezüge aufweist, im Strafrecht promoviert hat. Das Thema lautet die Straf- und Bußgeldtatbestände der Datenschutzgesetze. Von 2012 bis 2015 war er wissenschaftlicher Mitarbeiter an der HU Berlin. Von 2016 bis 2020 bei Professor Becker an der Johannes Gutenberg-Universität zu Mainz und ist seit 2020 Juniorprofessor für Kriminologie, Strafrecht und Sicherheitsforschung im digitalen Zeitalter. Das ist eine ganz tolle Denomination. Juniorprofessor an der Ruhr-Universität Bochum. Das ist alles sehr verdienstvoll. Er hat ganz viel geschrieben zu Themen, die in diesem Podcast hier regelmäßig vorkommen. Insoweit verweise ich auf sein Schriftenverzeichnis, das Sie auch auf der Webseite von ihm haben, auf die ich wiederum verlinke. Das ist also alles sehr verdienstvoll. Das ist aber nicht der primäre Anlass, warum er heute hier ist. Der primäre Anlass, warum er heute hier ist, sieht so aus. Das deutsche Bundesverfassungsgericht hat im Februar diesen Jahres zwei Verfahren entschieden. Das eine hat einen hessischen, das andere hat einen Hamburger Sachverhalt zur Grundlage. Es geht jeweils um Befugnisse der Polizeiarbeit unter Verwendung von IT-Systemen, nämlich relativ komplizierten und hochpotenten IT-Systemen. Und in einem dieser beiden Verfahren, nämlich in dem zu Hamburg, steht da relativ weit vorne der Name vom Herrn Goller. Der steht hier deswegen, weil er einer der Bevollmächtigten in diesem Verfahren war. Und dieses Verfahren ist für all jene relevant und interessant, die sich für Fragen der IT-gestützten Polizeiarbeit schon nach geltender technologischer Situation, aber erst recht nach zukünftiger technologischer Situation interessieren, weil nämlich an der einen oder anderen Stelle in diesem Verfahren auch einiges durchaus Relevantes zu KI-gestützter Polizeiarbeit steht. Und auch darüber werden wir reden. Herr Goller, vielen Dank, dass Sie hierher gekommen sind. Ich würde Sie gerne als erstes fragen, wie wird man denn Bevollmächtigter und was tut man als Bevollmächtigter in so einem Verfahren? Erst recht, wenn man so wie Sie oder ich Hochschullehrer ist und nicht Rechtsanwalt.
Ja, guten Tag, Herr Frage. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dabei sein zu dürfen und erzähle gerne was über meine Rolle in diesem Verfahren. Diese Verfassungsbeschwerde, die zu dem Urteil geführt hat, beziehungsweise die zwei Verfassungsbeschwerden, die dazu geführt haben, wurden von der Gesellschaft für Freiheitsrechte koordiniert. Die wird den Zuschauerinnen und Zuschauern aus Deutschland in vielen Fällen ja schon was sagen. Ich weiß nicht genau, wie bekannt sie über die Landesgrenzen hinaus ist, aber es handelt sich hierbei um eine NGO, die Gerichtsverfahren koordiniert, um gezielt in bestimmten Bereichen Entscheidungen herbeizuführen, die dann gesellschaftlich besonders relevant erachtet werden. Und in dem Fall war es so, dass gegen zwei Polizeigesetze geklagt wurde, beziehungsweise gegen Bestandteile dieser Polizeigesetze, einmal in Hessen und einmal in Hamburg. Und in beiden Fällen war jetzt nicht nur diese Befugnis, die für nichtig erklärt wurde, beziehungsweise für unvereinbar erklärt wurde, Gegenstandsverfahren, sondern verschiedene Teile der Polizeigesetze. Das ist etwas, was man immer wieder mitbekommt, dass also diese Verfahren entschieden werden, die von der Gesellschaft für Freiheitsrechte kommen und sich gegen Sicherheits- und Polizeigesetze oft richten. Ich wurde also von der Gesellschaft für Freiheitsrechte angefragt, ob ich die Verfassungsbeschwerde in Hamburg oder gegen das hamburgische Gesetz schreiben möchte. Und dafür gab es ja verschiedene Gründe. Also wie wird man bevollmächtigt in dem Verfahren? Ich hatte ja in dem Bereich publiziert und ich war auch in dem Gesetzgebungsverfahren als Sachverständiger eingeladen gewesen, hatte mich also vor der hamburgischen Bürgerschaft, dort im Parlament, kritisch zu dem Gesetz geäußert und war auch bei der Gesellschaft für Freiheitsrechte jetzt nicht ganz unbekannt, hatte also schon mal mit denen zu tun, wurde dann daher gefragt, was macht man da in dem Verfahren, also vor allen Dingen die Schriftsätze schreiben, im engen Austausch mit der Gesellschaft für Freiheitsrechte sein und dann auch bei der München Verhandlung in dem Fall vortragen, also es waren die Aufgaben, ist natürlich dann im Einzelnen komplexer und ist nicht total auszuufern, direkt am Anfang des Gesprächs, belasse ich es jetzt erstmal bei diesen Informationen.
Ja, gut. Und die Gesellschaft für Freiheitsrechte, für die, die die nicht kennen, das ist eine NGO, würde man neudeutsch wahrscheinlich sagen, die sich so für strategische Prozessführung stark macht, die also immer wieder versucht, halt Freiheitsrechte auch juristisch und in sozusagen ausgesuchten Prozessen durchzusetzen. Das hier ist ein Beispiel dafür und das ist ein Beispiel für einen Erfolg, nicht? Denn die einschlägigen Bestimmungen in den beiden Landesgesetzen wurden aufgehoben. Wie war denn die mündliche Verhandlung? Haben Sie erwartet, dass das so ausgehen würde?
Ja, also die mündliche Verhandlung, muss ich erstmal sagen, so ganz aus meinem menschlichen Erleben war es ein absolutes Highlight in meiner ganzen Laufbahn. Der Jurist jetzt auch noch nicht so lange ist, aber wird es wahrscheinlich auch für immer bleiben, weil es eben ein vergleichbares Gefühl ist, da vor dem höchsten Gericht in Deutschland zu stehen und wirklich über Fragen zu sprechen, die meiner Meinung nach ja alle Bürgerinnen und Bürger betreffen und bei denen jetzt auch gerade Weichen für die Zukunft gestellt werden. Ich hatte bei der München Verhandlung mich also schon sehr darauf gefreut und dann ein Eingangsstatement vorbereitet und war dann auch ganz, ganz erfreut irgendwie bei der Sache. Ich war kurz vorher noch krank und bin dann so einen Tag vorher oder so ungefähr einen Tag halbwegs fit geworden, um da vorzutragen und hatte in der Verhandlung schon den Eindruck, dass das Gericht diese Angelegenheit auch sehr kritisch sieht, also die Befugnisse zum Einsatz von KI, die Polizei sehr kritisch sieht. Das war keine Überraschung. Warum sollte sonst eine mündliche Verhandlung stattfinden? Also die mündlichen Verhandlungen vor Bundesverfassungsgericht sind sehr selten. Das findet nun bei allerwenigsten Beschwerden statt und jetzt auch nicht, wenn man nicht irgendwie jeden Tag eine Verhandlung ist, also eher im Gericht, was oft ohne mündliche Verhandlungen auch Entscheidungen fällt. Ja, es gab sehr viele kritische Nachfragen zu den Gesetzen dort. Es gab auch Nachfragen, wie genau die Polizei jetzt gerade in Hessen auf diese Befugnisse angewiesen ist, also wie oft die benutzt. Und aus all dem habe ich mir schon so zusammengereimt, dass es schlecht für die Befugnisse aussieht, also wahrscheinlich, dass das Verfassungsgericht entscheiden wird, dass sie unvereinbar, beziehungsweise dann im hamburgischen Fall nichtig ist. Ja, also war jetzt nicht ganz überraschend, wie sie entschieden haben. Dass es an sich eine mündliche Verhandlung gab, fand ich aber schon bemerkenswert, da war ich dann positiv überrascht.
Ja, jetzt war es ja so, dass es einen großen Unterschied gibt, weil in Hessen das System bereits eingesetzt wurde oder wird, auch immer noch, nicht, weil es ja da eine Übergangsregel gibt, in Hamburg hingegen nicht. War das im Zusammenhang mit dem Verfahren zu sehen oder ist es das Zufall, dass es in Hamburg noch nicht operativ war?
Ja, das ist eine interessante Frage, weil es sehr intransparent ist. Wir haben ja in dem Verfahren auch versucht herauszufinden, was Hamburg plant, was sie machen, ob es da irgendwelche Gespräche schon gab mit Palantir zum Beispiel, also dem bekanntesten Unternehmen, das solche Lösungen anbietet, oder ob schon irgendwas gemacht wird. Das habe ich auch damals in der Bürgerschaft schon gefragt, versucht herauszufinden. Da wurde es dann geäußert, dass es nicht der Fall sei. Wir haben auch Anfragen bei der Bürgerschaft lancieren können, beziehungsweise darauf zurückgreifen können. Ich weiß nicht, ob es eine Zurückhaltung gab bei dem Einsatz der Software oder dem Beschaffen von irgendwelchen Softwares, weil ein Verfahren dagegen läuft. Das ist reine Spekulation, ob das so war. Ich könnte es mir gut vorstellen, aber es kann auch sein, dass man einfach technisch noch nicht so bereit war und generell einfach die Weichen stellen wollte, falls man sowas mal macht. Wenn jemand mehr dazu weiß, dann freue ich mich natürlich über
Bitte
diese
Nachrichten, ja.
Information. Es ist
Ja,
immer sehr intransparent.
Sie haben jetzt den einen Elefanten im Raum schon genannt, Palantir, Gotham. Darum geht es natürlich ganz wesentlich hier. Ich möchte mit einem persönlichen Bekenntnis anfangen. Ich mache schon relativ lang Datenschutzrecht, ja, und ich mache auch schon relativ lang Polizeidatenschutzrecht, als eine meiner Aktivitäten. Ich habe diese Software noch nie wirklich gesehen und schon gar nicht unter Echtbedingungen gesehen. Es ist sozusagen eine completely hidden Object, ja. Und ich vermute, dass es kein Zufall ist. Mich würde interessieren, haben Sie es gesehen? War jemand von dem Unternehmen anwesend? Waren die irgendwie beteiligt? Gibt es irgendwelche Statements, des Unternehmens und so weiter? Oder ist es weiterhin eine Blackbox auch für Sie?
Ja, also das sind ja super wichtige und interessante Fragen. Und erstmal ist es so, dass ich jetzt diese konkrete Plattform, also um das ging Hessen Data, nicht im Einsatz gesehen habe. Ich war ja auch in dem hamburgischen Verfahren, wo, wie gesagt, nichts eingesetzt wurde, bevollmächtigt. Gotham muss man sich ja eher vorstellen wie so ein Betriebssystem, bei dem man da verschiedene Apps installieren kann, Funktionen nutzen kann, um Daten auszuwerten und so weiter. Insofern kann man schon sagen, okay, man hat vielleicht mal in Gosheim reingeschaut. Ich habe mir auch die ganzen Werbevideos und Informationen angeschaut, die es dazu gibt. Aber es hängt dann doch ziemlich stark auch davon ab, glaube ich, wie es speziell zusammengestellt ist. Ne? Und bei der Zusammenarbeit mit der GFF hatten wir auch eine Person, die Frau Lincoln war das, die sich dann sehr genau auch nochmal mit den Palantir-Funktionen auseinandergesetzt hat. Während wir es in Hamburg, also im hamburgischen Verfahren auch, natürlich etwas genereller formuliert haben und einfach auch versucht haben, darzustellen in der Beschwerde, was könnte man denn mit der Befugnis alles machen? Das ist ja auch wichtig in der Entscheidung. Und dass es gar nicht darum geht, was für Grenzen jetzt durch eine bestimmte Software setzen, sondern was man mit der Befugnis im Prinzip anstellen könnte. Und ich habe aus meiner persönlichen Erfahrung in einigen Projekten zusammengearbeitet mit Softwareentwicklerinnen und Entwicklern, die solche Tools hergestellt haben, die wahrscheinlich deutlich grundrechtsschonender sind oder datenschutzsensibler sind als Gotham, aber dadurch schon eine ungefähre Vorstellung bekommen, wie man mit so einer Software arbeiten würde. Also die habe ich dann tatsächlich auch im Einsatz mal gesehen.
Ja. Ein Punkt, der allerdings dann in der Entscheidung erstaunlich wenig vorkommt und über den wir jetzt aber, glaube ich, schon ganz stark reden, ist natürlich, wenn man so die Software nicht kennt oder nicht wirklich genau kennt und wenn man auch nur irgendwie sozusagen spekuliert, was alles möglicherweise sein könnte, wären natürlich einige fundamentale Fragen, die man halt in der KI-Forschung und in der KI-rechtlichen Forschung die ganze Zeit thematisiert, also sowas wie Bias, Hidden Bias, Transparenz, Qualität der Informationen und so weiter, gar nicht zum Gegenstand, weil man ja darüber gar nichts weiß. Ja. Das kommt in der Entscheidung erstaunlicherweise fast gar nicht vor, ja, zumindest nach meiner Lektüre. Ja. Diese ganze Thematik, dass das eben nicht jetzt irgendwie eine staatliche Behörde ist, die da eine Software baut und üblichen staatlichen Rechtsstaatsprinzipien und Transparenzverpflichtungen unterliegt, sondern halt ein kommerzielles Unternehmen ist, das da operiert und noch dazu ein kommerzielles, nicht-europäisches Unternehmen, das da operiert mit unterschiedlichen rechtlichen Rahmenbedingungen. Kommt es deswegen nicht vor, weil es eben zumindest in Hamburg gar nicht Gegenstand war, weil man da eben im Spekulativen geblieben ist? Frage 1 und Frage 2, müsste man nicht darüber viel mehr reden eigentlich? Und in welchem Verfahren wird man das jemals tun können, wenn man immer nur so im Spekulativen bleibt? Und Frage 3, noch einmal, weil ich vorher vielleicht nicht genau genug gefragt habe, hat irgendjemand aus diesem Unternehmen je mit Ihnen Kontakt gehabt, vor oder nach der Entscheidung, oder versucht irgendwie Sie davon zu überzeugen, dass das eh alles toll ist, oder hält man da Distanz?
Ja, also alles wichtige Fragen und auch komplizierte Fragen. Zum ersten Aspekt, was eigentlich das Bundesverfassungsgericht jetzt diskutiert hat und was nicht, muss man sagen, dass es natürlich schon beschränkt ist, einerseits durch die Funktion des Gerichts und andererseits auch durch das, was wie vorgetragen wurde. Also ich habe jetzt gerade noch mal so ein bisschen in der Entscheidung geblättert. Ich weiß, dass es eine Stelle gibt in der Entscheidung, wo schon angesprochen wird, dass es besondere Probleme beim Grundrechteschutz gibt, weil die Werkzeuge zur Datenauswertung eben privat hergestellt werden und vielleicht dann schnell sich verändern können, nicht so durchschaubar sind. Also es gibt so eine Stelle, die es anspricht.
Ein Satz, glaube ich. Ja.
Also ein Satz, genau. Ja. Ich mich an einen Satz, ja. Und es gibt auch einen Satz, genau, Sie haben es sehr genau auch gelesen, dann, der auch das Diskriminierungsproblem anspricht, aber es wird nicht näher dann später wieder aufgegriffen. Und das ist, glaube ich, so, dass das Verfassungsgericht da so einen Weg gewählt hat bei der Entscheidung, wo es ja versucht hat, sehr grundlegend zu sein, weil es keine andere Möglichkeit gab, weil es wahrscheinlich auch den Aufgaben, Funktionen des Gerichts am ehesten entspricht, zu sagen, der Gesetzgeber muss, wenn er so einen KI-Einsatz erlaubt, schon die Methoden der Technik, die eingesetzt werden können und sollen, bezeichnen und regeln und muss da eine gewisse Spezifität an den Tag legen. Und dann hat es die Kriterien nochmal ausbuchstabiert, die das Gewicht eines Eingriffs ausmachen. Also die Kriterien, nachdem man bestimmt, wie schwerwiegend es ist, wenn so eine Software eingesetzt wird, wird die Polizei Daten verarbeitet und die dann an dem KI-Einsatz auch nochmal wie anschaulich gemacht oder da konkret drauf bezogen, noch was dazu gesagt. Und ich glaube, dass das Gericht jetzt in dem Verfahren auch nicht so viel mehr machen konnte. Das kann man natürlich auf den Vortrag einerseits zurückführen, aber auch, weil nicht wirklich der konkrete Einsatz in der Software so angegriffen werden konnte. Also bei dem Verfahren ist ja auch überhaupt die Hürde, erstmal Leute zu finden, bei denen es wahrscheinlich ist, dass sie in so eine Datenauswertung reinkommen. Und dann geht es natürlich gegen das Gesetz und nicht mehr gegen konkrete Einsatzmaßnahmen. Deswegen glaube ich, dass die Entscheidung wichtig und interessant ist, aber jetzt auch keine Entscheidung ersetzt, die tatsächlich mal den, den Einsatz in einem bestimmten Fall richtig überprüfen würden. Das ist ja das, was Sie meinten. Ja. Also wenn man jetzt Bürgerinnen oder Bürger hätte, die von Verwaltungsgerichten klagen würden, dass sie da in so einer Verarbeitung drin waren und daraus eine Maßnahme getroffen würde, dann würde das nochmal andere wichtige Erkenntnisse bringen, was den Rechtsschutz betrifft. Ein Aspekt in dem Verfahren, warum manche Aspekte wie Diskriminierung oder Schutzmaßnahmen auch nicht so stark angesprochen wurden, war auch, dass die Beschwerde in der Hinsicht auch nicht vollumfänglich als zulässig erachtet wurde. Es gab auch eine Beschwerde, die richtete sich eher gegen so flankierende Schutzmaßnahmen, die auch bestimmte KI-Risiken betreffen, also ein Teil der Beschwerde. Aber da haben wir auch nicht genug vorgetragen, um das Verfassungsgericht zu überzeugen, das näher zu prüfen. Das kann ja auch verschiedene Gründe haben, warum sie es dann nicht gemacht haben. Ja, und dann ganz kurz noch zu der letzten Teil der Frage. Ich habe jetzt bestimmt auch irgendwas vergessen. Palantir, ich hatte nie Kontakt mit Palantir. Die haben den auch nicht jetzt zu mir gesucht. Was ich an sich auch richtig finde, glaube ich. Also, dass da nicht irgendwie eine Einflussnahme oder so stattfindet. Ich weiß nicht, ob das Unternehmen irgendjemanden hingeschickt hat zu der Verhandlung im Sinne von einfach Zuschauerinnen der Öffentlichkeit oder inwiefern man sich da so aktiv dafür interessiert hat. Das kann ich gar nicht sagen, habe ich halt nicht mitbekommen. Es wäre ja ganz schön, wenn Sie sich dafür interessieren würden, erstmal, was da entschieden würde. Ne?
Ja, hat vielleicht dann die Frage umgekehrt noch ein bisschen andersrum, also sozusagen von Abnehmerseite dieser Software. Hat sich jemand bei Ihnen gemeldet aus Hamburg oder sonst woher, der die über den Einsatz solcher Software nachdenkt, im Hinblick auf, was das jetzt pro futuro bedeutet? Und ich würde die Frage auch gern gleich juristisch aufladen. Denn wenn man die Entscheidung liest, dann geht natürlich ganz viel von dieser Entscheidung über den Verhältnismäßigkeitsgrundsatz und es ist seitenlang buchstäblich ein Abwägen von erschwerenden und erleichternden Umständen, je nachdem, welches System da für welche Zwecke eingesetzt wird. Und wenn ich das auch mit einer gewissen Erfahrung hoffentlich inzwischen sehr sorgfältig lese, habe ich am Ende Schwierigkeiten, mir vorzustellen, was das pro futuro bedeuten würde. Also welche Garantien jetzt für den Gesetzgeber oder für die einzelne Polizeibehörde denn tatsächlich gelten würden, damit dann vor dem Hintergrund dieser Entscheidung tatsächlich irgendein System verfassungskonform eingesetzt werden kann. Denn was das Bundesverfassungsgericht schon auch sagt, ist, dass sowas prinzipiell einsetzbar sein kann, soweit die rechtlichen Garantien ausreichen. Also wäre ich jetzt irgendwo in der Hamburger Bürgerschaft oder wäre ich bei einer Polizeibehörde, würde mich relativ intensiv dafür interessieren, wie ich das jetzt tatsächlich operationalisiere bei der Schaffung der neuen gesetzlichen Grundlagen oder bei der Anschaffung eines solchen Systems. Ist da was Ihnen bekannt? Ist man da auf Sie zugekommen? Denkt darüber irgendjemand nach oder sind jetzt alle mal platt?
Ja, also vielleicht vorab ist es ja so, dass ich jetzt persönlich auch schon vorher mit der Polizei mal wieder im Austausch war. Es ist auch öffentlich bekannt, dass ich zum Beispiel ein Rechtsgutachten gemacht habe für das Landeskriminalamt NRW zu den Möglichkeiten zum Einsatz von bestimmten Softwareanwendungen, jetzt nicht konkret auf irgendein Unternehmen bezogen, aber für komplexe Datenauswertungen auch oder bestimmte Datenauswertungen, dass schon das Interesse da war, also schon vor Jahren zu gucken, wie weit die Möglichkeiten jetzt rechtlich gehen aktuell. Weil momentan hat man ja im Grunde Rasterfahndungsbefugnisse, man hat Datenabgleichsbefugnisse und man hat diese Generalklauseln. Und das ist natürlich für die polizeilichen Anwenderinnen und Anwender, muss man auch sagen, ist ganz schön schwierig, mit diesen Regelungen zu arbeiten, weil die sind ja ziemlich offen erstmal und andererseits auch ja nicht mehr so auf dem aktuellen Stand. Ne? Wenn wir Rasterfahndung denken wir eher so in die 70er, vielleicht 80er Jahre. Datenverarbeitungstechnologien. Insofern weiß ich, dass da grundsätzlich schon so ein Interesse da ist. Jetzt konkret im Zusammenhang mit Verfahren habe ich jetzt noch nichts gehört. Ich denke mal, im Hintergrund gibt es schon Überlegungen, wie man es operationalisieren kann. Und ich habe jetzt auch so ein allgemeines Interesse verspürt, aber jetzt keine konkreten Anfragen zu bekommen, wobei ich natürlich immer sehr gerne dazu bereit bin, mich da auszutauschen, weil ich auch davon profitiere. Ne? Also ich muss ja auch sehr genau wissen, wenn ich was dazu sagen will, was da eigentlich geplant ist, was er mit den Daten machen will. Also bin ich sehr interessiert dran. Und vielleicht muss man auch noch dazu sagen, dass jetzt diese Operationalisierung, Umsetzung, wie Sie ja auch schon gesagt haben, ist auch zum großen Teil nochmal eine Aufgabe für den Gesetzgeber ist. Denn wenn es da jetzt überhaupt keine Befugnisse gibt, die sich spezifisch auf KI beziehen oder etwas konkreter jetzt als in Hessen und Hamburg komplexe Datenauswertung gestatten, dann können die Sicherheits- und Polizeibehörden eigentlich momentan nicht viel machen. Denn das Verfassungsgericht hat ja gerade gesagt, dass gerade für den Einsatz von selbstlernenden Systemen und KI, sage ich, einer Befugnisbedarf, in der auch die Methoden einigermaßen klar bezeichnet sind, die eingesetzt werden sollen. Und sowas gibt es ja noch gar nicht in Deutschland, jedenfalls nicht. International weiß ich es gar nicht so genau, ob es da irgendwo was gibt, was das Vorbild taugen könnte. Ich würde jetzt tendenziell denken, auch eher nicht, aber lass mich da auch gerne belehren. Mhm. Also müssen die Gesetzgeber ran und Hessen wird es ja jetzt ganz konkret machen müssen. Also die haben jetzt wenig Zeit, es ist ja auch noch Wahl in Hessen, glaube ich. Bis zum 30. September muss es eigentlich was Neues geben. Weil ich sehe es jetzt eigentlich nicht so, dass es vermittelbar sein würde, die Software einfach abzuschalten, nach allem, was im Verfahren gesagt wurde.
Sie meinen, dass es politisch nicht vermittelbar wäre, dass also...
Genau.
Ja, ja, aber also keine Ahnung, ich bin keine Ahnung von dem, was in Hessen diskutiert wird, aber es wäre natürlich auch eine Antwort, nicht zu sagen, wir lassen das einfach sein, ja. Weil es das ja woanders auch noch nicht so gibt. Ich würde über dieses jetzt mal bewegliches System nennen, dass da die ganze Entscheidung rauf und runter entwickelt wird, gern noch ein bisschen mehr sprechen, weil ich den Eindruck habe, dass es sehr schwierig ist, da die Ein- und Ausgangsfaktoren, die da dann letztlich in der Gewichtung eine Rolle spielen, auseinanderzuhalten. Würden Sie so nett sein und mal versuchen zu umreißen, was aus Ihrer Sicht jeweils einzahlt in diese Gleichung und was dann also in einem hessischen Gesetz zu berücksichtigen wäre, ohne Anspruch auf Vollständigkeit und nur ganz vorläufig?
Ja, ich kann es mal versuchen. Also gut, fangen wir mal so an, dass das Gericht festgestellt hat, dass die neuen Datenauswertungsmöglichkeiten durch KI und ähnliches komplexe Datenauswertung, dass es ein sehr hohes mögliches Eingriffsgewicht hat, also dass die Bürgerinnen und Bürger dadurch potenziell sehr, sehr stark beeinträchtigt sein können und dass man je nach der Intensität dieses Eingriffsgewichts dann genauere Regelungen darüber treffen muss. Was dann schon mal nicht ausreicht, ist eine Regelung, die allgemein nur sagt, man darf komplexe Daten auswerten, aber gar nicht sagt, wie genau das geschehen hat. Das heißt, es müsste für solche komplexeren Datenauswertungen eine Regel geben, die bestimmte Faktoren, wie Sie sagen, wie es dann hier so weiter ausbalancieren, dass sie berücksichtigt werden. Das heißt, einem, was man machen müsste, wäre zu regeln, welche Quellen von Daten überhaupt einbezogen werden können. Das haben wir in den Verfahren auch diskutiert, ob es jetzt nur bestimmte Datenbanken von der Polizei sein dürfen, wie wenn da auch Daten von anderen Behörden eventuell reinkommen. Da müsste man wahrscheinlich näher als jetzt bestimmen, welche Personen davon betroffen einbezogen sein dürfen können. Das war auch ein wesentlicher Punkt im Verfahren. Darf man da jetzt irgendwelche Daten von Zeuginnen, Zeugen, vielleicht von Opfern, von Straftaten mit auswerten? Oder muss man es nicht einfach auf diejenigen beschränken, die aus einem bestimmten Anlass, der in ihrer Person begründet ist, sozusagen wie Tatverdacht oder Gefahr beschränken? Und dann ein wesentlicher Aspekt bei der Regelung wird auch sein, dass, wie das Verfassungsgericht das so schön gesagt hat, das fand ich halt bei der Entscheidung besonders interessant, die Methode auch zu benennen, die Methoden einzugrenzen, wie Daten verarbeitet werden können, das auf eine USA zu schreiben. Es waren jetzt nicht alle Faktoren, aber das sind einige der Faktoren, die die Gesetzgeber auf dem Schirm haben müssen, um eine neue Befugnis zu schaffen, die verfassungskonform ist. Und woran sich das natürlich auch als aufhängt, ist dann der Anlass. Also es muss auch eine wahrscheinlich genauere Regelung des Anlasses geben, wann die Software eingesetzt werden darf. Der Anlass muss dann konkreter sein. Je gewichtiger die Eingriffe durch die Software sind, das heißt, der Anlass jetzt ist ja eigentlich nur, dass irgendwelche tatsächlichen Anhaltspunkte vorliegen, die diesen Einsatz rechtfertigen. Wenn da eine komplexe Datenauswertung stattfinden soll, die potenziell sehr starke Bürgerinnen und Bürger beeinträchtigt, dann würde man wahrscheinlich jetzt einfach genauer beschreiben müssen, was das für ein Grund ist, aus dem das benutzt wird. Also ob eine konkrete Gefahr vorliegen muss oder ob man da auf eine andere Kategorie zurückgreift. Es ist jedenfalls nicht eine der Entscheidungen, wo dann der Gesetzgeber einfach kommen kann und sozusagen irgendwelche Absätze aus der Entscheidung in den Gesetzestext reinkopiert. Das wird nicht funktionieren. Da muss man dann schon ein bisschen mehr leisten auf diese Herausforderung, wollten wir jetzt anscheinend hinaus.
Ja, ich würde das gern mit Ihnen gemeinsam, wenn Sie erlauben, auch noch ein bisschen weiter diskutieren jetzt anhand der Randziffer 100. Das ist, glaube ich, die also aus meiner Lektüre interessanteste. Da geht es nämlich spezifisch um den KI-Einsatz. und die Rahmenbedingungen, die hier gelten. Und ich muss gestehen, dass der ganze Absatz ebenso schillernd für mich wie rätselhaft bleibt. Ja, ich würde ihn mit Ihrem Einverständnis gerne mal vorlesen, ja, für die Leute, die das nur hören. Die anderen können Sie ja jetzt mitlesen. Also Bundesverfassungsgericht zu KI. Ich zitiere. Besonderes Eingriffsgewicht kann je nach Einsatzart die Verwendung lernfähiger Systeme, also künstlicher Intelligenz, haben. Deren Mehrwert, zugleich aber auch ihre spezifischen Gefahren, liegen darin, dass nicht nur von den einzelnen Polizistinnen und Polizisten aufgegriffene kriminologisch fundierte Muster Anwendung finden, sondern solche Muster automatisiert weiterentwickelt oder überhaupt erst generiert und dann in weitere Analysestufen weiter verknüpft werden. Mittels einer automatisierten Anwendung könnten so über den Einsatz komplexer Algorithmen zum Ausweis von Beziehungen oder Zusammenhängen hinaus auch selbstständig weitere Aussagen im Sinne eines Predictive Policing getroffen werden. So könnten besonders weitgehende Informationen und Annahmen über eine Person erzeugt werden, deren Überprüfung spezifisch erschwert sein kann. Denn komplexe algorithmische Systeme könnten sich im Verlaufe des maschinellen Lernprozesses immer mehr von der ursprünglichen menschlichen Programmierung lösen, um die maschinellen Lernprozesse und die Ergebnisse der Anwendung könnten immer schwerer nachzuvollziehen sein. Dann droht zugleich die staatliche Kontrolle über diese Anwendung verloren zu gehen. Da ist jetzt dieser Satz, ja, wird Software privater Akteure oder anderer Staaten eingesetzt, besteht zudem eine Gefahr unbemerkter Manipulation oder des unbemerkten Zugriffs auf Daten durch Dritte. Eine spezifische Herausforderung besteht darüber hinaus darin, die Herausbildung und Verwendung diskriminierender Algorithmen zu verhindern. Und jetzt kommt aus all dem eine Schlussfolgerung offenbar. Jetzt steht als letzter Satz dieses Absatzes: Daher dürften selbstlernende Systeme in der Polizeiarbeit nur unter besonderen verfahrensrechtlichen Vorkehrungen zur Anwendung kommen, die trotz der eingeschränkten Nachvollziehbarkeit ein hinreichendes Schutzniveau sichern. Ich erkläre mal, warum ich das so schillernd finde. Der Grund, warum es für mich so schillert, ist das Wort dürften. Im letzten Satz, ja, daher dürften selbstlernende Systeme. Und ich würde Sie gerne mal fragen, wie Sie dieses dürften verstehen, warum das also hier offenbar im Konjunktiv steht. Es steht nicht dürfen, ja, oder müssen oder so, sondern es steht dürften hier. Also erste Frage ist, warum Konjunktiv? Und die zweite Frage, die hat damit auch zu tun, ist, da wird zunächst einmal alles Mögliche an Problemen aufgeschrieben, ja, von denen natürlich jeder, der mit KI je zu tun hatte, sagt, stimmt, das ist so, ja, das ist der Witz an dem. Aber es steht leider nicht da, wie man es lösen kann, außer besondere verfahrensrechtliche Vorkehrungen. Ja, was sind denn nach Ihrer Lektüre solche besonderen verfahrensrechtlichen Vorkehrungen, die verhindern, dass es einen Algorithmic Bias gibt, der aus irgendeiner Software kommt? Wir sehen wieder in der Blackbox-Problematik von vorher, die irgendein amerikanisches Unternehmen oder vielleicht auch irgendein You-Name-It-Geheimdienst irgendwann einmal in die Software hineingeworfen hat, die dann durch solche verfahrensrechtlichen Vorkehrungen ein entsprechendes hinreichendes Schutzniveau garantieren können würden. Ist das nicht in Wirklichkeit ein Absatz, der dazu führt, dass man in Hessen alles hinwerfen müsste?
Ja, also erstmal finde ich es ganz großartig, dass wir jetzt sozusagen diesen Absatz hier in den Fokus rücken, weil er wirklich schillernd ist, vielsagend und ja, höchst interpretationsbedürftig ist auch insofern ist witzig, dass es ein Absatz 100 ist, ausgerechnet Rand Nummer 100. Mhm. Ja, erstmal zu diesem Dürften. Das finde ich auch interessant. Also ich bin da jetzt auf diese Formulierung zunächst mal meine Lektüre nicht gestoßen, das gebe ich auch zu. Insofern ist das jetzt alles jetzt mal so spontan posiert oder gedacht. Ich kann mir vorstellen, dass es damit zusammenhängt, dass das Bundesverfassungsgericht jetzt nicht überprüft hat und nicht davon ausgeht, dass es die Systeme, die das leisten, schon gibt. Also das sozusagen auf ein ungewisses Zukunftsszenario bezieht dürften.
Aber wenn das richtig wäre, Herr Goller, dann weiß nicht einmal das Bundesverfassungsgericht, was diese Software kann, nicht? Ist das nicht unglaublich?
Naja, es ist ja so, dass bei dem Verfahren wirklich die Sachverhaltsaufklärung zentral war. Und das ist irgendwie typisch für unseren ganzen Umgang mit KI. Da hat uns das Bundesverfassungsgericht sozusagen als Bürgerinnen und Bürgern was vorgemacht, weil sie bei der mündlichen Verhandlung im Wesentlichen Fragen gestellt haben. Ich hatte keinen sehr anstrengenden Tag da, weil ich habe einiges gesagt zur rechtlichen Einschätzung, aber das meiste, 90% der Verhandlungen waren Sachverhaltsaufklärung. Wie wird die Software eingesetzt? Was kann die überhaupt? Hessen-Data in dem Fall, ne, auf Hessen bezogen. Und da haben sie sehr viele Fragen gestellt und schildern das ja auch in ihrem Sachbericht in der Entscheidung einigermaßen genau. Also es ist auch schon an einigen Stellen, finde ich, auch schon genauer als in anderen Entscheidungen typisch. Und das nicht mal das Bundesverfassungsgericht das weiß, ist doch, kann ich sagen, erstmal ist es menschlich, natürlich. Aber sie haben eben einen ganz vernünftigen Umgang damit gefunden, dass sie es erfragt haben und herausgefunden haben. Aber sie geben ja eine Entscheidung auch zu oder gestalten die Entscheidung auch so, dass sie sagen, im Grunde bezieht sich das auf Szenarien, die wir jetzt noch nicht so genau kennen. Ja? Also insofern finde ich jetzt nicht ist in dem Sinne unglaublich, aber es ist eine wichtige Einsicht für alle, die mit dem Feld zu tun haben.
Ja.
Ja, also wie interpretieren Sie das? Dürfte denn? Sie haben sich ja dann sicherlich auch Gedanken dazu gemacht.
Ich interpretiere das Dürften ähnlich wie Sie, nämlich insoweit, als ich sage, das ist, dass der Konjunktiv daherkommt, dass das keine konkrete Aussage sein soll über irgendeine konkret hier jetzt zu prüfende Lösung, sondern eine abstrakte Aussage ist, was denn gelte, wenn es so etwas gäbe, ohne sich verhalten zu wollen dazu, ob es das schon gibt. Ja. Aber damit entsteht natürlich die Folgeproblematik. Vielleicht setze ich da nochmal an bei dem, was Sie vorher gesagt haben, dass man dann in einem individuellen Verfahren, wo dann irgendwie ein betroffener Bürger oder eine betroffene Bürgerin Rechtsschutz verlangen würde und man das dann individuell prüfen könnte, erst recht wieder vor dem Transparenzproblem steht, weil ja, also wie soll ein Bürger, eine Bürgerin in diesem Verfahren jemals annähernd nachweisen können, zum Gegenstand einer algorithmischen Diskriminierung geworden zu sein?
Genau, und da sind wir dann ja quasi wieder bei dem anderen Teil, den Sie da hervorgehoben haben, oder eben in den Fußgruppen haben, nämlich bei den darin, was tatsächlich diese flankierenden Maßnahmen,
wie
Sie es formuliert, oder Verfahrensmaßnahmen sein können, die eine Nachvollziehbarkeit und damit ein Schutzniveau sichern. Also das ist genau, das ist ja die typische KI-Problematik und dazu stand auch einiges in unserer Verfassungsbeschwerde im Schriftsatz. Und der Gag bei dem Verfahren ist natürlich, dass dieser Teil als unzulässig angewiesen wurde, weil wir nicht genau dargelegt hatten, was jetzt in den Gesetzen einfach rechtlich schon möglich ist, also dass man alles machen kann, um flankierenden Schutz zu erreichen. Ja. Das ist etwas, was sowieso grundlegend interessant ist. Also wie genau muss ich in der Verfassungsbeschwerde jetzt jedes Mal, jedes Jahr ein Landesdatenschutzgesetz oder ein Spezialgesetz auseinandernehmen, um dann über diese Hürde zu kommen. Aber gut, Sie haben es halt nicht mitentschieden und Sie sagen jetzt an der Stelle was dazu, obwohl quasi der relevante Teil der Beschwerde auch unzulässig war. Und später sagen Sie, ich habe jetzt die Randnummer, habe ich eben rausgeschrieben, verblättert, dass diese verfahrensrechtlichen Flankierungen auch gar nicht Teil der Beschwerde seien, ne, obwohl Sie darauf eingegangen sind. Das stellen Sie später auch nochmal klar. Was kann das jetzt genau sein? Ja, da gibt es vieles. Also ich meine, ich habe viele von diesen, sagen wir auch populärwissenschaftlichen oder bekannten Büchern zu KI gelesen. Und da wird ja vielerlei vorgeschlagen. Also KI-Beauftragte, die sich die Algorithmen angucken können, die es überprüfen können müssen. Vielleicht Regelungen, die überhaupt sicherstellen, dass sich die Herstellerinnen und Hersteller nicht immer auf Geschäftsgeheimnisse berufen. Dass man vielleicht auch die Auskunftsrechte der Bürgerinnen und Bürger stärkt. Da gibt es einige Möglichkeiten. Einfache Erklärbarkeit, dass die KI die Anwenderinnen und Anwender auch immer warnt, wenn sie irgendwelche neuen selbstlernenden Schritte macht oder so. Aber inwiefern diese theoretischen Vorschläge oder diese Ideen alle umsetzbar sind, ist eine ganz andere Frage. Ne? Also der Schutz von Bürgerrechten durch Transparenz, der funktioniert bei der Polizei, bei der Datenverarbeitung ja ohnehin nicht. Also haben wir etliche Datenbanken, in denen welche Informationen zu Bürgerinnen und Bürgern stehen, tausendfach, millionenfache Datensätze. Aber um an Informationen ranzukommen, dann braucht man schon dann etwas mehr als ja, eine Anfrage an die Behörde. So muss ich eigentlich Rechtsschutz suchen. Und selbst dann kann dieses Begehren, der Auskunftsbegehren, auch relativ leicht abgewiesen werden. Und auch wenn man sagt, wir haben jetzt auch Institutionen, die eine gewisse Nachvollziehbarkeit sichern können, welche Daten verarbeitet werden, auch vielleicht wie Algorithmen funktionieren oder so. Ich meine, jetzt die Datenschutzaufsicht, muss man auch eingestehen, dass sie es ganz schön schwer haben, also gerade bei Sicherheitsbehörden, bei der Polizei, an die relevanten Informationen zu kommen und da jetzt auch nicht gerade irgendwie offene Türen einrennen, sondern abgewiesen werden und mit ihrem beschränkten Personal da auch nicht so zurande kommen. Also das ist eine riesige offene Herausforderung, die das Bundesverfassungsgericht jetzt natürlich nicht löst und auch nicht so offen oder klar aufwirft, aber immerhin an der Stelle sagen wir, zum Nachdenken mal einlädt. Das ist eine Herausforderung.
Ja. Wobei gerade der letzte Punkt, finde ich, sehr bemerkenswert ist, weil ja mehrfach da in der Entscheidung davon die Rede ist, dass es eben entsprechende Checks and Balances geben muss, auch durch die Aufsichtsbehörden und durch die, also insbesondere die Datenschutzaufsichtsbehörden. Und dabei eigentlich die Ironie ja schon wieder ein Riesenelefant im Raum ist, dass alle in dem Verfahren befragten Datenschutzbehörden, soweit ich mich jetzt erinnere, im mündlichen Verfahren in der Einschätzung zum Ergebnis gekommen sein dürften, dass das verfassungswidrig ist, was da passiert. Ja. Also die Aufsichtsbehörde geht zum Bundesverfassungsgericht, stellt fest, geht so nicht, ja, aber geht da hin, weil eben ein privatrechtlich organisierter Verein letztlich irgendwie die entsprechende Beschwerde geführt hat. Das ist ja mit den Händen zu greifen, dass offensichtlich die Aufsicht nicht das tut, was sie oder getan hat, was sie tun müsste, oder? Dazu steht aber auch kein Wort in der Entscheidung.
Naja, also
ohne jetzt einen Vorwurf zu machen der Behörde, aber ich meine nur sozusagen, es ist evident, dass offensichtlich das System nicht das erzeugt hat, was es soll, nämlich eine von der Behörde als verfassungswidrig qualifizierte Norm nicht zur Anwendung zu bringen oder gar nicht erst entstehen zu lassen.
Ja, also ich würde jetzt das insofern unterschreiben, dass es eben ein strukturelles Problem auf jeden Fall zeigt. Ich kenne ja die Datenschutzbeauftragten von Hessen und Hamburg, dann beide jedenfalls aus dem Verfahrenskontext, habe auch vorher mit der hamburgischen Leiter auch gesprochen. Und ich würde ihnen jetzt nicht vorwerfen, dass sie sozusagen ihren Job nicht richtig machen, aber ich würde mal bezweifeln, dass sie den Auftrag so erfüllen können, wenn man den Behördenauftrag so interpretiert, dass man auch aktiv etwas effektiv etwas unternimmt, um bei solchen Entwicklungen wie Polizei oder Sicherheitsbehörden Schranken zu weisen. Also es wird schon was unternommen, es wurde auch, die haben auch beide diese Thematik durchschaut und auch dementsprechend Stellung gezogen, aber konnten auch nicht vorher dergestalt was bewirken, dass es eben vernünftig rechtsstaatlich eingehegt wird. In Hamburg ist es besonders interessant, weil es da ja mal vor Jahren den Fall gab, dass eine relativ große Datenbank angelegt wurde mit dem Zweck der Gesichtserkennung. Ich weiß es nicht mehr ganz genau, das war, kann man nachlesen, gibt es eine Gerichtsentscheidung dazu, wo es darum ging, dass diese Datenbanken, Datenspeicherung auch beanstaltet wurden durch den Datenschutzbeauftragten in Hamburg. Mhm. Und war so vor Gericht dann höchst umstritten, hat dann auch erstmal zu Verwerfungen geführt zwischen den Institutionen und dann letztlich auch das Ergebnis gehabt, okay, man kann jetzt die Kausalität natürlich nicht ganz sauber herstellen, aber hat auch letztlich dazu geführt, dass in dem Gesetzgebungsverfahren zur Änderung des polizeilichen Datenschutzrechts dem Hamburger Datenschutzbeauftragten, dem hamburgischen Datenschutzbeauftragten seine Anordnungsbefugnisse weggenommen wurden, also eigentlich gegenüber der Polizei jetzt nicht mehr wirklich was unternehmen kann, wenn da Datenverarbeitung stattfindet, die seiner Meinung nach nicht rechtmäßig ist. Der kann zwar natürlich immer ermahnen, beanstanden, aber jetzt nicht eine Löschung einer Datenbank oder so anordnen. Das heißt, die Datenschutzbehörden sind ja tatsächlich, aber auch rechtlich gesehen kaum in der Lage, das jetzt richtig effektiv durchzusetzen oder zu kontrollieren. Und klar, man kann die Rolle der GFF dann auch so interpretieren, dass eben was kompensiert, was eigentlich irgendwo im Staat vielleicht schon als Diskussion oder Sicherung geleistet werden sollte. Das finde ich eine völlig legitime Interpretation.
Ja. Ja, aber vor dem Hintergrund wird halt dieser Satz nochmal interessant. Nicht daher dürften selbstlernende Systeme in der Polizeiarbeit nur unter besonderen verfahrensrechtlichen Vorkehrungen zur Anwendung kommen, die trotz der eingeschränkten Nachvollziehbarkeit ein hinreichendes Schutzniveau sichern. Ja. Wenn dann dieses hinreichende Schutzniveau zumindest im konkreten Fall eben nur durch gerade nicht besondere verfahrensrechtliche Vorkehrungen, sondern durch die Initiative einer strategischen Prozessführung zum Gegenstand gemacht wurden oder zum Erfolg geführt wurden. Also es stellt sich halt die Frage, warum das beim nächsten Mal anders sein sollte, nicht? Also wenn das sozusagen eine intrinsische Problematik der eingesetzten Systeme ist, ne? Also und auch auf die Bemerkung davor, dass die Software privater Akteure oder anderer Staaten eingesetzt wird, gibt es nicht wirklich eine Antwort, solange es nur Software privater Akteure und anderer Staaten gibt. Ja? Und nicht, also ich wüsste nicht genau, wie ein x-beliebiger, noch so kompetenter Datenschutzbeauftragter dann mit dieser Thematik umgehen sollte oder eine Datenschutzbehörde. Ja? Wir streiten seit 40 Jahren mit deutlich weniger intransparenten Unternehmen rum zu verstehen, um zu versuchen zu verstehen, was die Software jeweils tut. Ja. Und das wird bei Polizeisoftware, denke ich mal, nochmal eine Ebene komplizierter als bei Büroanwendungssoftware, ja, oder Internetbrowsern oder was immer man da jetzt nimmt. Ja.
Ja, man muss sich aber auch dann die Frage stellen, ich bin jetzt auch gar nicht irgendwie ein Fan davon, immer zu sagen, dass man der US-amerikanischen Unternehmenslandschaft komplett misstraut bei Software-Einsatz oder so, aber muss sich bei dem Feld, im Sicherheitsfeld schon fragen, ob es da nicht möglich wäre, auch Alternativen zu finden, die jetzt nicht Palantir heißen oder die, mit denen man leichter in so einen Dialog kommen kann. Also ich habe ja auch schon erzählt, ich habe ja im Rahmen von Projekten mit einem konkreten Unternehmen zusammengearbeitet, das solche Anwendungen zur Datenauswertung programmiert, auch zu Sicherheitszwecken und habe da also erlebt, dass da Personen sitzen, mit denen wir natürlich, das darf man jetzt, finde ich, dafür soll ich nicht falsch in den Hals kommen, aber es ist schon auch relevant, mit dem man den kulturellen Hintergrund irgendwie teilt und mit dem man sich auf diese bürgerrechtliche Datenschutzdiskussion irgendwie komplett einlassen kann und die dann auch sagen, ja gut, dann können wir das Feature der Software jetzt auch anders programmieren, wenn das in dem Sinne bürgerrechtsfreundlich ist. Und da sind solche Diskussionen und eine gewisse Transparenz eben möglich. Und da kommt man dann auch zur Quelle. Und das weiß ich nicht, ob man das jemals bei so einem Unternehmen wie Palantir schaffen kann. Und das sicherlich auch seine Daseinsberechtigung irgendwie haben mag. Aber ja, muss man auch hinterfragen, ob man sagen muss, als Polizei im Bundesland X, wir wollen jetzt das Lieblingsspielzeug Palantir, dafür machen wir die Mittel locker oder ob man nicht wirklich sagt, wir machen jetzt mal eine offene Ausschreibung und gucken, was für Möglichkeiten wir haben.
Ja. Was jetzt auch eine interessante Folgefrage erzeugt, auf die wir wahrscheinlich beide eine Antwort haben, nämlich wie sich diese Entscheidung auf bestehende Vertragsverhältnisse mit diesem Unternehmen auswirkt. Ja, weil ich vermute mal, dass da, also das wäre interessant, diese Verträge zu kennen, ja, die da geschlossen wurden. Ich würde, Herr Goller, ich würde gerne eine Frage noch diskutieren, wenn Sie erlauben, wird hoffentlich nicht allzu lange dauern, aber sie ist, glaube ich, wichtig. Das ist die so gut wie gar nicht stattfindende Diskussion der europarechtlichen Rahmenbedingungen in der Entscheidung. Das ist mir ganz stark aufgefallen, ja, dass also zwar ab und zu der EuGH zitiert wird, aber die europäische Dimension, insbesondere AI-Act-Entwurf, aber auch schon die Richtlinie über den Datenschutz in Polizei und Justiz, praktisch nicht vorkommt. Wurde nicht vorgetragen, ist nicht relevant. Warum?
Naja, erstmal, um dann vielleicht auch dem internationalen Format hier dann gerecht zu werden, würde ich sagen, es ist schon relevant. Also die aus mehreren Gründen. Also einmal ist es so, dass, wie Sie gesagt haben, es ist ja schon jetzt eine Richtlinie gibt, die die polizeiliche Datenverarbeitung regelt und die in Deutschland auch umzusetzbar ist, sagen wir mal, großteils auch so halbherzig umgesetzt ist. Und diese Richtlinie, deren Regelungen haben Implikationen für diesen Bereich. Die Vorgaben sind aber jetzt auch nicht so konkret, dass man jetzt wirklich daraus ableiten könnte, wie bestimmte Befugnisse aussehen. Ne? Das ist dann ja der Artikel 8. Steht dann drin, dass die Befugnisse der Polizei zur Datenverarbeitung irgendwie einen Zweck vorsehen müssen und jetzt irgendwie nicht ganz unbestimmt sein dürfen. Glaube ich, dass die Datenverarbeitung auch für einen Zweck erforderlich sein muss, aber so viel mehr steht dann eben auch nicht drin. Was aber schon drin steht, sind auch gewisse Aspekte, die wir jetzt mal unter diese verfahrensrechtlichen oder flankierenden Vorschriften packen können, dass man zum Beispiel in polizeilichen Datensystemen zwischen Datensätzen, die unterschiedliche Personen betreffen, unterscheiden muss, dass es eine gewisse Datenqualität geben muss und Ähnliches, ist ja schon relevant auch für den KI-Einsatz, wenn man sich überlegt, dass man da nur mit sauber strukturierten Daten und auch ausgewählten Daten wirklich legitim arbeiten kann nach den Vorgaben. Also insofern wäre das vielleicht was gewesen, was mehr vorgekommen wäre, wenn man auf diese flankierenden Vorschriften mehr eingegangen wäre, was ja an der Zulässigkeit gescheitert ist. Wir haben schon ein bisschen was dazu vorgetragen, nicht wahnsinnig viel, muss ich auch zugeben. Das ist auch einen praktischen Grund, und zwar, dass die Verfassungsbeschwerde eben nicht nur gegen diese Vorschrift war, sondern gegen einige andere auch. Und es ist vor allem ein klarer Auftrag gewesen. Wir arbeiten ja auch im Auftrag, sich nur darauf zu konzentrieren, dann wäre es auch mehr geworden. Warum ist es noch international unionsrechtlich relevant? Weil ja diese ganzen Entwicklungen nicht nur in Deutschland stattfinden. Also deswegen finde ich es auch finde ich die Frage auch wichtig. Ich weiß nicht, inwiefern das Bundesverfassungsgericht wirklich die Möglichkeit gehabt hätte, sich dafür stärker zu öffnen, weil es ja schon also Polizeirecht, polizeiliche Datenverarbeitung noch hauptsächlich national determiniert ist und man jetzt nicht so groß ein Direktunionsrecht anwenden kann. Aber ja, auf den AI-Act einzugehen, weiß ich auch nicht, wie es technisch geschickt gegangen wäre. Zumindest ist ja interessant, dass das Verfassungsgericht dann auch sagt, dass man die Methode KI-Einsatz, selbstlernende Systeme, dass man darauf genauer eingehen müsste. Da wäre ein bisschen Kreativität, glaube ich, gefragt, ein bisschen darüber nachdenken, wie man noch mehr daraus hätte rausholen können als Verfassungsgericht. Ja.
Also mir ist nur bei der Lektüre irgendwie der Artikel 11 Absatz 3 der Richtlinie in den Kopf gekommen, nicht der da sagt, dass das Profiling das zur Folge hat, dass natürliche Personen auf Grundlage von besonderen Datenkategorien diskriminiert werden, nach dem Unionsrecht verboten seien. Das ist Artikel 11 Absatz 3 Richtlinie 680/2016. Ja. Das ist eigentlich ziemlich klar, nicht? Also insoweit gibt es da auch eine dann unionsrechtliche Grundlage, die man, es ist mir aufgefallen, dass es nicht vorkommt. Ja, also,
ja, fällt mir jetzt auch erst dann wieder ein, wo Sie es sagen. Und zwar, ich glaube, den Begriff Profiling benutzen Sie ja schon in der Entscheidung auch.
Ja, genau.
Also insofern ist es interessant, dass Sie sich ja bewusst entschieden haben, einen Begriff zu wählen, der jetzt nicht nur international anschlussfähig ist, sondern eigentlich aus dem internationalen Recht kommt. Das ist ja auch definiert. Auch in völkerrechtlichen Abkommen ist der Begriff ja definiert. Insofern hätte man auf jeden Fall mehr machen können. Gebe ich 100% recht, ja.
Ja.
Ist ja besser als der Begriff Persönlichkeitsprofil, den man sozusagen in der verfassungsrechtlichen Rechtsprechung traditionell immer hat.
Ja, ja. Gut, Herr Goller, ich glaube, wir haben viel gelesen, viel gehört, viel gelernt. Ich denke, wir haben einen vorläufigen Zwischenbefund auch gefunden. Wir werden sehen, wie das weitergeht. Die letzte Entscheidung wird es wohl nicht gewesen sein. Ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich für Ihre Zeit. Ich danke Ihnen, die Sie zugehört haben, ganz herzlich auch dafür. Ich hoffe, wir bleiben verbunden. Ich hoffe, Sie bleiben interessiert. Vor allen Dingen aber hoffe ich, dass wir alle so gesund wie möglich bleiben oder so rasch wie möglich so gesund wie möglich werden. Herzlichen Dank und bis bald. Auf Wiederhören.
Vielen Dank.